Hallo und willkommen zum Aue Podcast. Heute in Folge 84 mit mir, Martin, Tobias.
Hi.
Und hallo Florian.
Glück auf.
Ja, Jungs, heute mal als kleiner Einstieg möchte ich mit euch über Stadionmusik reden. Es gibt ja da oft wilde Kombinationen. Manchmal ist es rockig, manchmal ist es poppig, manchmal ist es Schlager. Und ich glaube, Florian, wir waren im August bei einer ganz, ganz wilden Kombination. Magst du das vielleicht kurz ausholen?
Wir waren im August bei ADO Den Haag in Holland eben. Und dort war das richtig technolastig, wie man das für viele Stadien dort in der niederländischen Liga kennt. Und das war ziemlich interessant, wie die Leute dann dazu abgehen.
Du meinst jetzt abgehen oder ich finde, okay, es ist vielleicht ein bisschen anders, dass man sich dazu bewegt, aber ich finde auch diese Mischung ist so krass zwischen Schlager und irgendwie, wie sagt man, also so easy Musik, ja, wie man vielleicht Helene Fischer oder so kennt, das läuft natürlich auch oft zum Beispiel und dann kommt halt so ein Rotterdamer Terror Gabba und ich finde diese Mischung einfach so krass oder auch in der Kombination mit dem Vereinslied, das ja dann auch immer so eine Schlagerhymne ist.
Ja, das stimmt auf jeden Fall, aber es war schon sehr interessant und wir haben ja auch in anderen Stadien sehr interessante Mischungen, ne? Haben wir uns ja unterhalten, da gibt's ja auch einiges, wo es in Osnabrück ist für mich sehr rockig gewesen, in Verl, wie fandest du das da, Martin?
Ja, für mich ist das halt eine Mallorca-Party. Aber es hat auch irgendwie was, so dieses Can't Stop haben die ja von Red Hot Chili Peppers als Einlaufhymne, das finde ich zum Beispiel wieder geil, aber dann machen die ja dazu ja auch so diese Lichter da an, ist ja so ein bisschen auch so eine Disco-Show am Tag. Mhm. Ich glaube auch, Tobias, du kennst wahrscheinlich auch eine Stadionshow ganz besonders gut, oder?
Naja, also ich kenne natürlich jetzt so ein bisschen die Auer Stadionshow, die kenne ich ja ziemlich gut. Das ist ja auch teilweise ziemlich rocklastig gewesen. Also letztes Jahr war das ja auch wirklich ziemlich rocklastig. Dann so vor ein paar Jahren ging das ja so ein bisschen auch so in Richtung, glaube ich, Böser Onkels, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, oder zumindest so ein bisschen so in diese Richtung. Und es gibt natürlich jetzt auch, also ich höre das ja immer jetzt von mir, von meinem Schlafzimmerfenster, weil ich ja relativ nah auch am Leipziger Stadion ja auch wohne, also vor diesem großen Stadion, da ist das natürlich alles sehr gemainstreamt und das ist alles eine große Show und die Leute singen da auch alle mit, weil die wissen ja auch, was irgendwie auch als nächstes kommt und ja, auch noch ein ganz, 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 ganz früher kenne ich ja natürlich noch die ganzen Sachen so auch aus Dresden, wo ich da dann und wann auch mal zu Besuch war. Und da war ja auch irgendwie im Kern ja auch immer wieder das Gleiche. Also legendär war ja auch immer so ein bisschen, dass sie dann so irgendwie, als dann so die letzten 15 Minuten begonnen haben, dann immer so ihren Countdown gestartet haben, war gut, was natürlich Auer natürlich auch macht oder so, also so ein bisschen, es ist halt immer so ein bisschen.
Na, bei Dresden muss ich immer an diese 90er-Jahre-Musik denken, die dann kommt.
Genau, und so ein bisschen, und dann wird dann der Countdown irgendwie von 10 irgendwie auch runtergezählt. Das soll wohl auch heute noch so sein. Da habe ich mich heute auch in den letzten Tagen auch wieder mit einem Kumpel drüber unterhalten. Also von dahingehend ist das so, es ist jetzt keine besonders tiefgreifende Musik, sondern es ist einfach nur so Partymusik und dass die Leute jetzt wirklich wissen, dass das jetzt losgeht. Hm.
Und Florian, was macht denn für dich so einen guten Musikmix aus?
Ein guter Musikmix ist der, wo auch ein paar Lieder kommen, die sich so von diesem ganzen Mainstream abheben und so ein bisschen so eine eigene Note hat, wo man dann Wiedererkennungswert hat. Das macht für mich eine gute Stahlmusik aus.
Also St. Pauli?
Nein. Nee, ich muss tatsächlich sagen, also da würde ich jetzt eher dann nochmal eher Richtung Verl gehen, die für mich irgendwie so einen ganz interessanten Mix haben.
Ja, so gut, das passt natürlich auch gut Ganzen. Zum Standort, ne? So ein bisschen, was sagst du, Schützenfest? Ja,
ja, Ballermann, passt ja auch so, Schützenfest.
Das passt ja auch zur Region.
In Verl haben wir sehr viel so Songs, die Ballermann-mäßig oder Schützenfest-musikmäßig sind, was ja oft sehr nah beieinander ist. Und das passt eben sehr gut auch zu dieser Region, die ja hier in Ostwestfalen sehr vom Schützenfest geprägt ist. Und wo man dann auch gerne mal ein Wochenende auf dem Ballermann fliegt.
Mhm. Gut, Jungs. Kommen wir mal zur erfolgreichen Woche. Wir haben 7 Punkte aus 3 Spielen geholt. Es fing damit an, dass es einen 2-0 Heimsieg gab von Wismut Aue gegen 1860 München. Um es ganz kurz zusammenzufassen, 1-0 Stefaniak, 20. Minute, vorbereitet von Ullmann. Ullmann dann auch das 2-0 selber gemacht in der 82. Minute, damit den Deckel drauf gemacht. Ich glaube insgesamt ein verdienter und auch ungefährdeter Sieg. Was kann man noch sagen? Die Zuschauerzahl war mit über 10.000 Zuschauern wieder rappelvoll. Die Leute haben ja auch schon eine Stunde vorher sich eingesungen. Und Tobias, nimm uns doch mal mit. Wie hast du es denn am Tag erlebt?
Also das Spiel oder die Stimmung?
Fang erstmal mal mit dem Drumherum an.
Also das Drumherum, da hat man natürlich schon noch gemerkt, es ist ein gewisser Ruck durch die Fangemeinschaft gegangen. Und so circa 15 Minuten vor dem Spiel haben sie auch tatsächlich angefangen zu singen. Und
also 50, von der ne? Nicht 15. Ja.
50, genau, 50. Und da hat man natürlich auch gemerkt, also so heute wollen die Fans, heute wollen sie auch wirklich supporten. Und das ist ihnen ja auch dann letztendlich gesehen gelungen.
Ich würde mal sagen, wir hören mal direkt rein, was Matze Heidrich zum Spiel zu sagen hat.
Matze Heidrich, erstmal herzlichen Glückwunsch zum Sieg heute. Ist der Sieg am Ende ein bisschen deutlicher ausgefallen, als es der Spielverlauf war?
Das ist mir ehrlich gesagt egal. Jetzt kann man sicherlich die beiden Pfostenschüsse dann mit ranziehen. Am Ende ging es ein paar Momente zu überstehen, das haben wir gefahren. Vielleicht in guten Momenten auch das Tor gemacht, neue Tore gemacht. Meine Jungs haben sich belohnt dann halt für den Aufwand mal und das war gut zu sehen, dass dann auch mal so ein Spiel über die Linie gebracht wird.
Was war denn heute anders als in den anderen Spielen, wo wir ja eigentlich wesentlich teilweise besser gespielt haben und trotzdem verloren haben?
Also ein bisschen auch die Geschichte des Spiels, weil ich glaube, du kannst halt dann mit den beiden Situationen mit der Ecke und mit dem Pfostenschuss auch in Rückstand geraten, machst du halt nicht, machst dann das Tor, kannst dann Ausgleich kassieren, machst dann selber das Tor. Und die Geschichte des Spiels war es einfach, die uns heute dann geholfen hat, die drei Punkte hier zu behalten und einfach dann erfolgreich zu sein, weil wir das auch unbedingt gebraucht haben.
Was sagst du denn heute zum Fansupport?
Ja, war Wahnsinn. Die Jungs haben das auch beim Reinkommen nach dem Warmmachen schon gesagt, dass sie schon spüren, dass heute was Besonderes ist. Das soll natürlich immer so sein, aber ich glaube, dass, glaube ich, heute mit den Ergebnissen ganz besonders waren.
Genau. Als nächstes kommt Aachen. Was sagen Sie über Aachen? Und wie? Ich glaube, es wird ein ganz, ganz anderes Spiel werden, oder?
Ja, Tivoli, wahrscheinlich 25.000 Zuschauer, die jetzt auch mit dem Ergebnis in Schweinfurt sicherlich viel Selbstvertrauen haben. Aber ich ein bisschen Moment genießen dürfen wir schon und dann gucken wir uns, dass wir uns dann auch noch ausreichend genug auf Aachen vorbereiten.
Matze Heidrich, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir.
Und Florian, ist es dir auch egal?
Auf jeden Fall. 3 Punkte und damit super. Wir brauchten die 3 Punkte jetzt nach der Serie, der Negativserie, die wir hingelegt haben. Und jetzt ist das Glück, glaube ich, einfach wieder mehr auf unserer Seite, was ja da zuvor in den 3 Spielen, 4 Spielen nicht der Fall war.
Wir hatten ja mal einen Folgentitel, das Glück erzwungen. Und so ein bisschen ist es ja auch, wie man es ja schon sagte, die Geschichte des Spiels. Tobias, du hast ihn ja ziemlich kritische Fragen gestellt. Wie kommst du darauf, dass das Spiel zu hoch ausgefallen ist?
Naja, also ich denke schon, es hätte auch sehr gut andersrum ausgehen können. Also ich meine, Mennel fliegt ja, glaube ich, relativ am Anfang der ersten Halbzeit ja auch an einem Eckball vorbei, fliegt dann hin. Ich glaube, das war kein Foul an Mennel. Also ich habe mir vor uns auch nochmal die TV-Bilder angesehen. Es war definitiv kein Foul und das Tor war auch definitiv regulär.
Direkte Ecke, ne? Im Übrigen.
Ach, das war eine direkte Ecke, ja. Und das Zweite, wo man einfach sagen muss, wo die dann auch an den Pfosten schießen. Ich glaube, es gab irgendwie so 2 oder 3 Pfostentreffer. Also ich würde mal sagen, wäre jetzt 68 nicht so verunsichert gewesen, dann hätte das doch, glaube ich, ganz anders ausgehen können. Man muss natürlich aber auch sagen, dass so den großen Starspieler wie zum Beispiel Vollern oder so halt überhaupt gar nicht im Spiel waren.
Das habe ich dich auch schon gefragt. Was hat der überhaupt geleistet in dem Spiel? Also Volland ist für mich ein absolutes Rätsel.
Ja, der wird einfach nicht gut genug eingesetzt und die Mannschaft von 68, das hat man halt auch gesehen, ist halt im Sturm einfach auch teilweise zu langsam.
Mhm.
Ja, weil Volland ist ja mittlerweile so jemand, den musst du eigentlich vorne irgendwo hinstellen und dann macht er da seine Tore, aber da kam er, glaube ich, ein bisschen so über die rechte Außenbahn. Ich glaube, da gab es auch eine taktische Idee dahinter, weil das ja eigentlich auch seine Position ist. Aber wo man auch sagen muss, der konnte seine definitiv vorhandenen Qualitäten jetzt nicht zur Geltung bringen.
Was denkst du denn, ist die taktische Idee dahinter?
Nee, die taktische Idee dahinter ist, dass er sozusagen, dass er einfach reinziehen kann und dann abziehen kann. Aber dafür war er in dem Spiel, glaube ich, einerseits zu langsam und wurde andererseits zu wenig dafür bedient.
Ja, Niederlechner auch kein gutes Spiel, oder? 3,5 beim Kicker, also...
Genau, 3,5. Der hat aber, glaube ich, auch einen Pfostentreffer gehabt, also wo er relativ frei zum Schuss gekommen ist.
Mhm. Ja, Florian, wie ist denn deine TV-Perspektive aufs Spiel? Also ich muss ja sagen, im Stadion kommt einem manchmal ja so ein Spiel vor, als ob es nicht endet. Im Fernsehen ist es aber auch noch schlimmer, oder?
Ja, auf jeden Fall. Vor allen Dingen, wenn man eben 1-0 führt, das erste Mal in dieser Saison, wenn ich das richtig sehe, und dann so lange darauf wartet, dass dann das zweite Tor fällt und man mal so den Deckel drauf machen kann, dann ist das Spiel schon ganz schön lange. Man hat ja auch dann zu Hause vielleicht auch noch vom Fernseher die eine oder andere Ablenkung nebenbei. Das Handy liegt dann doch sehr nah. Aber ich bin eigentlich sehr froh, dass wir jetzt mal zu Null gespielt haben. Also nach dem Rostock-Spiel ist dann das zweite zu Null-Spiel gewesen. Und das ist doch auch wirklich klasse. Vor allen Dingen, wenn wir bedenken, dass ja auch zu dem Spiel unsere Verteidigung umgestellt werden musste.
Kannst du das kurz ausführen? Das hängt wahrscheinlich mit der Sperre zusammen, ne?
Genau, ja. Malone war ja rot gesperrt und dann ist ja Uhlmann für ihn reingekommen und Ede Majeczak ist dann aus dem zentralen Mittelfeld in die Innenverteidigung gewechselt und hat dann mit Tristan Zobel da eben abgeräumt. Natürlich immer wieder, wir haben auch Torchancen gesehen, aber ich zumindest jetzt, wenn man so rückblickt mit den beiden Spielen danach noch, die dann auch noch kommen, sie haben immer gestartet mit Zobel und Majeczak und dann eben davor Uhlmann und Fabisch und sie haben jetzt 7 Punkte geholt und 2-0 gespielt. Das spricht jetzt dann eben für diese Aufstellung.
Hm. Vielleicht können wir das gleich auch nochmal bei dem Rot-Weiß-Essen-Spiel analysieren. Malone hat ja dann zuletzt sogar so eine Art Stoßstürmer gespielt, was ja auch ein ganz interessanter taktischer Kniff war. Aber du hattest ihn gerade auch schon genannt, Erik Uhlmann, zweites Tor. Er hat ja schon das Siegtor gegen Havelse geschossen. Hören wir mal rein, was Erik Uhlmann zum Spiel zu sagen hat.
Erik Uhlmann, Man of the Match, würde ich sagen. Ein Tor geschossen, eine Vorlage und immer in allerhöchster Not gerettet. Wie hast du das Spiel gesehen?
Ja, also ich glaube im Großen und Ganzen schon verdient, auch wenn wir hinten raus nochmal Glück hatten mit einem Lattentreffer, glaube ich. Aber im Großen und Ganzen, wie gesagt, verdient und es ist ein geiles Gefühl, sich endlich mal dafür zu belohnen, ein gutes Spiel zu machen und dann nochmal 3 Punkte mitzunehmen.
Ja, Fortuna war euch heute ja wirklich heute. Ich meine, wie viele Latten- und Pfostentreffer gab es? 3, dann dieses nicht gegebene Tor von 860, was eigentlich eins war. Also habt ihr euch jetzt heute alle euer Glück zurückgeholt aus den letzten Wochen?
Ja, ich glaube, so viel Glück war es am Endeffekt nicht. Wir haben es schon erzwungen diesmal. Und ja, also im Endeffekt schon verdient, würde ich sagen.
Ja. Was sagst du denn heute zum Fansupport?
Ja, überragend. Ich habe es vorhin schon gesagt. Schon zur Erwärmung waren die voll da, haben 100% gegeben und das hat uns auch nochmal ein paar Prozent gegeben und es war echt eine geile Stimmung heute.
Auf jeden Fall. Und jetzt kommen wir diese richtig harte englische Woche mit Aachen jetzt direkt vor der Brust. Was sagst du zu diesem Gegner?
Ja, geiles Spiel, geiles Stadion. Ich freue mich auf jeden Fall drauf und ich glaube, dass es auch ein super Kracher werden kann. Gerade wenn wir an die Leistung von heute anknüpfen, kann das schon ein geiles Spiel werden.
Und gerade wenn du heute auch in deiner Leistung anknüpfen kannst, wird das, glaube ich, nochmal ein bisschen besser. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir.
Dankeschön.
Ja, Tobias, zu Recht Man of the Match. Ich glaube auch beim Kicker und beim Magenta in der App des Tages, richtig?
Richtig, richtig, genau. Und ich meine, er hat ja das erste Tor ja wirklich ganz fabulös ja auch vorbereitet und natürlich auch das zweite Tor natürlich, da musste er natürlich jetzt nicht mehr so viel machen, den musste er trotzdem erstmal machen, aber das hat er natürlich auch gut gemacht. Also insofern gesehen hat er sich, glaube ich, zu einem richtig wichtigen Spieler natürlich auch entwickelt. Schade, dass er jetzt im nächsten Spiel gesperrt ist. Aber trotzdem ist es, glaube ich, einer der besseren Transfers in diesem Sommer gewesen.
Ja, wie würdest du es generell sehen, Florian? Erik Uhlmann wahrscheinlich einer der Transfers, die mit am besten eingeschlagen haben.
Ja, auf jeden Fall. Der ist auch ja vielseitig in Hannover. Bei Hannover 2 hat er ja eigentlich auch Innenverteidigung gespielt. Spielt jetzt bei uns im zentralen Mittelfeld. Macht das gut. Manchmal gibt es so ein paar Schnitzer in den Spielchen, aber das muss man einem jüngeren Spieler dann auch nochmal zugestehen, in einem anderen Umfeld mit vielen eben neuen Spielern, also insgesamt ja eine Mannschaft, die viele neue Spieler hat. Und er hat sich jetzt ja mit Fabisch da eben in der zentralen Mittelfeld festgesetzt und Simnicar hat jetzt ja, obwohl er ja auch nochmal für die U21 von Albanien nochmal nominiert wurde, jetzt noch nicht so richtig eine Chance gesehen wieder.
Mhm. Seine Rettungsaktion natürlich auch sehr, sehr wichtig. Also hat auf der Linie geklärt. Das wäre sonst auch das 1:1 gewesen. Ja, er hat es ja schon angesprochen, auch das nächste Spiel. Das war unter der Woche am Dienstag auf dem Aachener Tivoli. Es waren über 20.000 Zuschauer da. Und für Matze Heidrich war es ja auch eine kleine Rückkehr. Tobias, wie lange war Matze Heidrich bei Alemannia Aachen?
Du meinst es als Spieler?
Ja, als Spieler.
Ich würde mal sagen, ein Jahr oder zwei.
Richtig, 2 Jahre. Und Florian, was war der größte Erfolg von Matze Heidrich mit Alemannia Aachen?
Das ist jetzt eine
tricky Frage. Ist ganz, ganz einfach. Denk mal so zurück vor 20 Jahren.
Aufstieg in die erste Liga.
Richtig. Und zwar ist er 2005, 2006 aufgestiegen und 2006, 2007 hat er noch eine Saison lang gemacht. Ich glaube aber dann hat er da auch immer weniger gespielt und ist dann auch zum VfL Osnabrück gegangen. Und das war noch das war so die Zeit mit Jan Schlaudraff und so. Du erinnerst dich bestimmt, da haben sie ja auch gegen die Bayern gut gespielt. Haben sie nicht sogar gegen Bayern gewonnen oder wo war es, im Pokal oder komme ich da wieder durcheinander?
Im Pokal waren sie da auch immer relativ weit. Ja. Deswegen hatte ich gerade auch an Pokal gedacht, ob sie da.
Nee, das war 2004 das Pokalfinale. Also da ist er gerade knapp vorbei, da war noch in Aue. Aber ja, deshalb für Matze Heidrich war es auch eine kleine Rückkehr. Zu den Rahmenbedingungen, wie gesagt, 250 Aue-Fans ungefähr da, also es waren über 20.000 Zuschauer insgesamt da, ein 0:1 durch den Spieler des Spiels, Pascal Fallmann. Man kann sagen, es war eine Flanke, die dann zum Torschuss wurde und ich weiß nicht, wie EuFTS euch das angeguckt hat, aber aus meiner Sicht ist es auch so ein halber Torwartfehler, weil der Torwart halt viel zu weit vom Tor steht und er den da auch relativ gut ausguckt. Also das wird sowieso für den Torwart schwierig, oder? Wie siehst du das, Tobi?
Also ich würde am Ende ja sagen, vielleicht ist ja auch vielleicht ist ja auch das auch bloß eine Flanke abgerutscht, das lässt sich am Ende ja gar nicht sagen. Ist am Ende ja aber auch völlig zweitens oder drittens, weil Treffer ist Treffer und das wird jetzt vermutlich jetzt auch zum Tor des Monats nominiert werden, da bin ich mir relativ sicher. Und am Ende muss man sagen, dass so ein verunglücktes Ding jetzt einfach auch mal zum Sieg gereicht hat. Denn es war kein gutes Fußballspiel.
Es war kein gutes Fußballspiel. Fußball ist ein Ergebnissport, wir hauen heute mal die Flosken raus und das Spielglück, was uns vielleicht in den Spielen davor gefehlt hat, war auf jeden Fall da. Ja, Florian, was würdest du generell sagen? Das war wahrscheinlich eines der schlechtesten Spiele der ganzen Saison, was wir mitgemacht haben, oder?
Ja, definitiv. Also sowohl von unserer Seite als auch Aachen fand ich auch nicht besonders gut. Es gab wenig Torchancen, wenig klare Torchancen und irgendwie konnte keiner dem anderen so richtig seine Spielidee aufdrücken. Und da kann man sagen, das kann auch 0-0 ausgehen, natürlich. Muss andererseits auch sagen, es kann aber auch locker 2-0 ausgehen, wenn Ehlers und ich glaube Günther Schmidt in der 80. Ja. Minute oder kurz vor Schluss eben dann auch frei vom Tor, also einmal frei vom Tor das 2-0 machen und das Glück ist jetzt nun mal auf unserer Seite. Und ich habe nur bei dem Tor gedacht, daran, dass ja der Olschowski letztes Jahr in der Saison davor uns in Aachen auch schon ein Tor geschenkt hat. Also
mit Marcel Bär?
Genau, der ist mir jetzt zweimal aufgefallen, dass er gegen uns beide Male unsicher aussah. Kann jetzt auch einfach sein, dass er in allen anderen Spielen gut war. Aber uns hat er auf jeden Fall dann. Zumindest er hat seinen Anteil gehabt, dass wir in dieser Saison 3 Punkte schon gegen den geholt haben und letzte Saison 3 Punkte bei den geholt haben.
Also die eine Chance war in der 76. Minute und die andere dann sogar in der 96. Minute. Ich fand es auch wieder eine absurd lange Nachspielzeit, ne? War es nicht auch wieder so insgesamt so knapp 10 Minuten? Jetzt auch am Samstag, am Sonntag, diese Nachspielzeit, die macht mich manchmal wahnsinnig.
Ja, aber das ist halt irgendwie jetzt so ein bisschen so die neue Regel. Also ich finde das halt auch irgendwie total merkwürdig. Man versucht da jetzt irgendwie so ein bisschen mehr Netto-Spielzeit irgendwo rauszuholen. Weil sich natürlich das in den letzten Jahren auch ziemlich eingebürgert hat, ganz massiv auf Zeitspiel zu spielen, also oder Zeitspiel zu betreiben, mit Einwechslung, mit Auswechslung, mit einem Torhüter, der sich den Ball zurechtlegen muss. Da war ja Martin Mennel ja früher ganz, ganz berühmt dafür.
Ja.
Aber andererseits ist es ja so, am Freitag bei Duisburg gegen Rostock gab es irgendwie dann am Ende 2 Minuten Nachspielzeit bei 2 Toren oder 3 Toren in der zweiten Halbzeit, in der Verletzungsunterbrechung. Das war dann wiederum auch irgendwie nicht im Verhältnis.
Ja, naja, jetzt beim Aachen-Spiel, ich habe gerade noch nachgeguckt, waren es 9 Minuten und gestern, das waren definitiv 10 Minuten, das weiß ich auch aus dem Kopf. Also das ist ja echt Wahnsinn. Also ja, wobei, wenn es offen ist, wie du es auch sagst, dann hätte man bei den Duisburg-Spielen ja eigentlich noch mehr Nachspielzeit geben müssen.
Ja, wobei beim Aachen-Spiel gab es ja auch diese Situation mit dem Verletzung und dann dem Wechsel, der nicht so ganz geglückt ist, wo ja Seidel eigentlich auch noch reinkommen sollte.
Ah ja, das können wir vielleicht nochmal aufklären. Warum darauf durfte Seidel nicht reinkommen, Tobi?
Das weiß ich gerade gar nicht, bitte klär mich auf.
Weißt du es, Florian? Ich glaube, das hängt mit den Wechselfenstern zusammen, ne? Fenstern zusammen.
Genau, wir hatten uns ja darüber unterhalten, es geht darum, dass man in der Pro-Halbzeit, das ist ja meistens dann nur die zweite Halbzeit, hat man nur 3 Wechselfenster. Und dadurch, dass die da irgendwie den Seidel nicht hinbekommen haben, den zu wechseln, ich habe das gar nicht jetzt verstanden, warum das da mit dem Anzeigetafel nicht funktionierte, aber damit war der Wechsel, der Tasche kam ja rein, das war der 3. Wechsel und dann konnten wir eben nicht mehr den 4. Wechsel machen. Man hätte halt 4 Spieler wechseln können, aber hätte eben einen Doppelwechsel machen müssen.
Ja, genau. Das geht. Du darfst nämlich, hast nämlich nur 3 Wechselfenster, richtig. So ist es. Ja, noch was zum Spiel.
Na, am Ende des Tages war es, glaube ich, nochmal so was ganz Gutes, dass man vielleicht auch nochmal eine Mannschaft schlagen konnte, die gerade so ein bisschen auf der Euphoriefälle geschwommen ist.
Ja, also es ist am Ende ja aber trotzdem immer krass, dass es die gleichen Gegner sind, die man so schlägt. Und dass man ja auch einfach sich jahrelang so ein bisschen an so einer Serie festhält. Da sind wir auch beim nächsten Spiel. Die letzten 3 Heimspiele gegen Rot-Weiß Essen in der 3. Liga wurden alle gewonnen. Und jetzt ist die Serie gerissen. Florian, kann man mit 7 Punkten aus der englischen Woche zufrieden sein?
Ja, kann man auf jeden Fall. Ich bin, das Spiel ist jetzt, dass das 2-2 am Ende ausgeht, ist, finde ich, leistungsgerecht. Man kann natürlich auch wiederum argumentieren, dass man in der ersten Halbzeit schon 2-0 führen muss, aber von den Spielanteilen, wir waren ja am Anfang sehr stark im Spiel und hatten gute Chancen und dann, ich sag mal, ab der 25., 30. Minute hat Essen das Spiel mir auf ihre Seite geholt und dann finde ich schon, zumindest begründe ich so, dass in der zweiten Halbzeit Essen dann mehr und mehr Spielanteile hat. Einerseits, weil sie halt die deutlich besseren Einwechselspieler haben in der Offensive und andererseits denke ich mal, dass unsere Mannschaft wirklich auch K.O. war. Die haben ja mit derselben Startelf wie in den letzten beiden Spielen gestartet und das
1200 ist dann Kilometer in den Beinen.
Ist in der englischen Woche einfach heftig und bei Essen weiß ich jetzt nicht, ob die Startelf mal zwischendurch gewechselt haben, aber die haben einfach ein bisschen, die haben einen besseren Kader, die sind ja auch vor der Saison mit als Aufstiegsfavorit gehandelt worden, was natürlich nichts heißt, wenn man Rostock guckt, aber die sind schon gut.
Ja, schauen wir mal kurz auf den Verlauf, 1-0 Gutau, 16. Minute, Graulich, 39. Minute 1-1, 42. Minute, wichtig, kurz vor der Halbzeit, Gutau 2-1, Vorlage von Stefaniak und dann in der 65. Minute Orbus mit dem 2-2, für Essen, ja, ich glaube, Tobias, Julian Guttau, der war auch bei uns am Mikrofon ein bisschen enttäuscht übers Spiel, oder?
Naja, enttäuscht, aber irgendwie auch realistisch enttäuscht, muss man ehrlicherweise auch dazu sagen. Also hat er jetzt nicht gesagt, oh, wir haben jetzt das Spiel jetzt 90 Minuten dominiert, sondern hat das auch schon ziemlich realistisch eingeordnet.
Dann hören wir mal rein.
Julian, wie man so schön in Halle an der Saale sagt, was sagst du denn zum Spiel heute?
Ja, ich glaube, erste Halbzeit kommen wir richtig gut rein. Ich glaube, wir haben viel vom Spiel am Essen, glaube ich, gar nicht so gut zum Zug kommen lassen. Belohnen uns dann mit den Toren. Ich glaube, gehen mit einer Führung in die Halbzeit und wollten genauso weitermachen. Zweite Halbzeit war es dann komplett anderes Spiel ein bisschen. Wir kamen nicht so gut rein, mussten tiefer stehen. Essen hat es ein bisschen anders gemacht von der Herangehensweise. Und da hatten wir ein bisschen Probleme mit, muss man schon sagen. Und dann geht die zweite Halbzeit auch an Essen.
muss man einfach auch so zugeben. Und dann machen sie auch verdient den Ausgleich. Klar, nach der ersten Halbzeit hätte ich gerne 9 Punkte in der englischen Woche jetzt geholt. Aber ja, ich glaube, mit den 7 Punkten können wir trotzdem leben.
Das denke ich auch. Du hast heute 2 fantastische Tore geschossen und 1 war sogar mit dem rechten Fuß, wenn ich das richtig gesehen habe.
Ja, passiert mir, denke ich, auch nicht so oft. Ja, ich sehe einfach nur, dass ich ein kleines Fenster habe. Wollte ihn so bringen, dass er im Zweifel halt reingeht, wie im Endeffekt passiert ist, oder halt jemand den Kopf hinhält, dass es so funktioniert, freut mich natürlich für mich persönlich und für die Mannschaft dann extrem.
Alles klar. Aber ich habe gesehen, du bist auch auf deine Schulter gestürzt. Das sah ziemlich schmerzhaft aus. Nimm uns mal mit.
Ja, ich bin nicht mal wirklich draufgefallen, sondern ich hatte einfach nur eine Aktion, wo gerade ich meinen Arm hochnehme und jemand quasi dagegen geht. Und ich hatte schon mal eine Schulterproblematik, wo mir die Schulter ausgekugelt ist. Ist aber schon, glaube ich, 2-3 Jahre her. Mhm. Und das ist halt wieder passiert. Also sie war leicht raus, ausgekugelt, aber sie ging schnell wieder rein. Von daher alles okay.
Ne, ich glaube, Pascal Fallmann ist in sich reingelaufen. War das diese Situation?
Nee, das war direkt, ich war ohne Gegner. Also ich drehe mich selber wieder raus, glaube ich, Situation, und er gibt mir einen kleinen Stoß, Gegenspieler, glaube ich, und mein Arm geht so ruckartig nach oben und dann einfach so Aktion, wo eigentlich nichts passieren kann, aber ja, wenn du vorerkrankt bist mit der Schulter, dann ist es leider vielleicht manchmal so.
Alles klar. Vielen Dank, Julian, für das schöne Angebot.
Danke. Ja, Tobias, kannst du uns mal das Meiner erklären?
Ja, also das Meiner, das kommt ja davon, dass ja Julian Gutter ja auch aus Halle an der Saale kommt und ich dort jetzt ja 2 Jahre gearbeitet habe und dass es dort eine ganz übliche Redewendung ist.
Ja, ist so ein bisschen wie mein Lieber, mein Guter. Ich glaube, so in Thüringen sagt man mein Guter oder in Sachsen sagt man wahrscheinlich eher Alter oder so. Ja, das ist so geht das in die Richtung und das ist wirklich sehr, sehr verbreitet und er hat auch kurz gelächelt. Das war schon ganz, ganz cool an der Stelle. Ja, Florian, Julian Gutter, glaube ich, auf jeden Fall Man of the Match, oder?
Ja, ist er. Der ist seitdem, der da in sich von Anfang an spielt, merkt man von Spiel zu Spiel, dass er immer mehr Anbindung ans Spiel bekommt und mehr Einfluss auf das Spiel nimmt. Und jetzt mit 2 Toren, klar, Man of the Match.
Ja, Tobias, das mit der Schulter, das musst du nochmal erklären. Das ist, er hat sich auf die Schulter gelegt und dann hat der Mannschaftsarzt die wieder eingerenkt, richtig?
Ja, genau. Das war ja so am Anfang des Spiels und da wurde ja, glaube ich, eine 5 Minuten oder so. Und da wurde er auch von Marvin Stefani ja auch supportet. Er lag ja auch relativ lange auf dem Rasen. Und es gab dann ja auch noch eine andere Szene, wo, glaube ich, der Fallmann mit dem Guttau kollidiert war und wo Fallmann ja auch eine ganze Zeit lang gelegen hat. Ich weiß nicht, ob er das gesehen hat im Fernsehen oder im Stadion, aber den hat es da mal kurzzeitig auch ein bisschen ausgenockt, den Fallmann.
Nee, kann ich mich jetzt nicht dran erinnern, du, Florian?
Die Fallmann, dass er mal auf dem Boden lag länger, das habe ich noch in Erinnerung, aber ich habe tatsächlich nicht mehr in Erinnerung, was davor passiert ist. Wahrscheinlich war das. Aber das andere wurde ja auch also die Schultergeschichte von Guttau wurde länger da auch im Fernsehen eben begleitet, ja, logischerweise. Und da hat man das dann auch schon so gesehen.
Der Sonntagsschuss von ihm zum 2:0, Tobias, der war auch mit seinem schwächeren rechten Fuß.
Genau, also das war erstens zum 2:1, glaube ich. Und genau, das war sozusagen. Genau, so ein 2:1. Und eigentlich sagt man ja so ein bisschen, dass er ja bloß den rechten Fuß hat, um irgendwie auf 2 Beinen stehen zu können. Und das hat er aber gut gemacht. Ich habe mir das auch vor der Aufnahme nochmal angesehen. Das war wirklich ein ganz ausgezeichneter Schlenzer von ihm.
Mhm. Hat er sich bei Pascal Fallmann einfach abgeguckt, ne? Das ist ja selbstverständlich.
Ja. Mit einem Einsatz haben wir nicht gerechnet, und zwar mit
dem Collins.
Genau, er musste eingewechselt werden für Anthony Barilla, der verletzungsbedingt das Feld verlassen musste. Und so ein bisschen konnte man sehen, er schien nicht so ganz fit, also war er zumindest nicht aufgewärmt. Er hat sich dann auch nochmal in der Halbzeit weiter warm gemacht. Und nach dem Spiel konnten wir mit Jamilo Collins zu seinem Debüt bei Aue sprechen.
Jamilo Collins, today a 2-2 draw against Rot-Weiß Essen. Your entry was a bit unexpected, or?
Yeah, it was an unexpected one. But as a professional, you always have to be ready on the bench. So we take that as a positive. It was really good today to go with the boys and to push. We try to get a win. They're also a good side. So we take it as a positive for the week. Good international week for us, and we take 7 points. We won the 9, we couldn't get, but we take 7. I think it's a good one for us. Yeah.
Could you let us know why you chose for Erzgebirge Aue?
I know the history of the club from my time in in Germany. I know where I belong to. I know they want to be in the second Bundesliga. And this is the goal. This club deserves to be there. And I hope with this season, we try to push ourselves and hopefully we fight for next season if we have the chance to go there.
Jamilo Kalens, thank you.
Thank you very much.
Ja, unverhofft kommt oft, sagt man so schön. Und ja, Florian hat es gut gemacht, oder?
Ja, der hat das wirklich super da außen gemacht. Hat schon einige Läufe auf der linken Seite gemacht. Der kann ja wirklich sehr schnell und ausdauernd laufen und hat da auch eine körperliche Statur. Einwürfe kann er ja auch ziemlich weit werfen. Und ich erinnere mich noch so ganz dunkel an seine Paderborner Zeit, wo er ja in der zweiten Liga zwei Jahre gespielt hat und dann auch noch ein Jahr erste Liga gespielt hat. Und finde ich eigentlich gut, dass er jetzt zu uns gekommen ist.
Ich würde auch sagen, bei Paderborn auf jeden Fall auch ein Leistungsträger, die Jahre sowas Moment so mitbekommen hat, zumindest mal über einen Padercast oder so.
Ja, definitiv. Dann war er ja 5 Jahre in England bei Cardiff, war dann ja gar nicht mehr auf dem Radar. Ja,
5 Jahre, ich dachte 3, oder?
Ich hatte im Kommentar, ich hatte nur den Magenta-Kommentar, war 5 Jahre gesagt. Aber vielleicht sind es auch 3. Okay, dann da der Fehler. Und ja, eigentlich überraschend dann nach Aue zu kommen.
Ja, vielleicht sich ein bisschen verpokert beim Wechsel, oder Tobias?
Naja, ich denke so ein bisschen, letzte Saison hat er ja eigentlich gar nicht mehr gespielt gehabt, also so gut wie gar nicht mehr. In der dritten englischen Liga war das denn,
glaube ich. Der zweite englische Liga ist das
Championship. Oder zweite, in der Championship. Und vermutlich haben ihn da jetzt vielleicht auch so ein bisschen so auch die Angebote auch gefehlt. Und man, der hatte ja auch sozusagen, der konnte ja auch nach seinem Kreuzbandriss in Paderborn ja auch niemals so wirklich an seine besten Leistungen ja auch anknüpfen.
Mhm.
So, und das hat, wie gesagt, also mein Eindruck war ja auch, die ersten Minuten hatte er echt wirklich, also nicht wirklich, also er hat ein bisschen unsicher gespielt, was ja irgendwie auch total verständlich ist. Man hat auch gesehen, der hatte so teilweise noch so ein bisschen Schwierigkeiten zu sagen, wann gehe ich an den Ball ran, wann gehe ich nicht an den Ball ran, und war auch nicht so ganz hundertprozentig fit. Aber hey, ich glaube, dieser Typ ist immerhin fitter als wir alle 3 zusammen, plus Thomas und Max Richter.
Max Richter muss jetzt auch nochmal genannt werden. Viele Grüße. Ja.
Und der ist jünger als wir.
Und der ist jünger als wir.
Glaube ich zumindest als alle. Zumindest alle, die hier sitzen.
Ja.
Bei Max weiß ich es nicht genau.
Ich glaube, Max ist so genauso alt.
Genau. Nein, und insofern ist das auch in Ordnung, das hat er gut gemacht. Ich habe auch gesehen, dass er ein paar coole Tricks gemacht hat, also ein paar Übersteiger hat er gemacht, also das ist schon eine gewisse Qualität, aber wenn man sich mal so seine Stats jetzt auch mal ansieht, das ist ein Spieler, der wirklich sehr über seine Physis kommt, der über seine Schnelligkeit kommt, der auch über seine Robustheit kommt. Als er auf den Platz stand, dachte ich, Alter, das ist ja ein laufender Schrank, also der ist ja übelst robust. Was er eben halt nicht so kann, das ist halt so Tore schießen. Muss er da vielleicht auch gar nicht, wenn er wenigstens die Tore verhindert. Und er gibt doch relativ wenige Vorlagen. Aber er kann natürlich auch sein, dass es auch so ein bisschen in den System lag, in dem er vorher gespielt hat. Aber er hat ein Tor geschossen, und zwar gegen Bayern München.
Ah, jetzt kommt der Fußball-Konnoisseur raus.
Ah.
Ja, ich fand ja noch interessant, was er zum Wechsel gesagt hat. Also Florian, ich habe das so verstanden, er hat ja Aue vor allen Dingen über seine Paderborner Zeit als Zweitligist gesehen und sieht auch so als Aue, als den Verein, der in die zweite Liga gehört. Er hat ja gesagt, ja, Aue deserves irgendwie, also gehört in die zweite Liga, und er würde auch alles dafür tun, dass wir aufsteigen. Das ist ja mal eine Ansage für einen Neuzugang, oder?
Ja, das hat mich vollkommen überrascht. Das war ja der Erste, der überhaupt mal seit langer Zeit dieses Wort Aufstieg in den Mund genommen hat. Also ich glaube jetzt, wenn wir mal realistisch sind, das haben wir in den letzten Folgen ja auch schon immer wieder gesagt, ist das jetzt nicht die Mannschaft, mit der man aufsteigen muss. Und letztes Jahr war es auch nicht die Mannschaft, mit der man aufsteigen muss, zumindest nachdem sich Marcel Bär verletzt hat. Aber ist natürlich schon mal auch ganz cool, so eine Ansage zu haben, dass ja,
ich finde es auch, aber es ist ja auch nach wie vor anscheinend ein Argument für Spieler, dann nach Aue zu kommen, was ja auch gut ist.
Ja, definitiv. Also den Ruf haben wir noch, dass wir zweite Liga lange gespielt haben. über eine lange Zeit. Und vielleicht ist es dann auch so, dass die Spieler, die eben sich mit dem Drittliga-Fußball und den finanziellen Strukturen nicht ganz so gut auskennen, ist ja auch nicht deren Job, dann eben nicht sehen, dass wir dann doch finanziell mittlerweile einfach ja im unteren Drittel der dritten Liga gelandet sind.
Ein letztes Thema möchte ich noch beim Spiel ansprechen. Und zwar ist das Ryan Malone. Tobias, welche Position hat Ryan Malone gespielt?
Als Mittelstürmer.
Und was, wie findest du das taktisch? Also ich finde, das ist eine interessante Variante, weil er natürlich auch eine gewisse Wucht nach vorne hat. Er ist viel gelaufen, ist mir sehr, sehr viel aufgefallen, aber er ist natürlich nicht besonders zweikampfstark als Stürmer. Oder war dann die Idee, den Punkt vielleicht noch abzusichern?
Naja, also ich finde, ich fand, das war auf vielen Ebenen ja eigentlich eine taktisch spannende Entscheidung. Nämlich einerseits deswegen, der Mann ist ja groß. Allerdings ist es ja so, wenn der seine Einwürfe, also wenn es Einwürfe gibt und er drin ist, dann macht er die natürlich. Und das war ja eher so ein bisschen so eine Brechstangen-Variante. Und man hatte vielleicht so ein bisschen die Hoffnung, wenn da jemand eine Flanke von außen reinschlägt, dass er das Ding dann natürlich auch macht. Es gibt aber auch ein gewisses Aber. Das Aber sagt halt so ein bisschen, wir hatten ja noch Stürmer draußen. Also wir hatten unseren Taski draußen und wir hatten unseren Ricky Bornstein draußen und die sind auch draußen geblieben.
Das sagt auch viele über die Stürmer aus.
Ja, also so ein bisschen, also entweder waren die noch nicht so richtig fit. Also ich meine, Ricky Bornstein kommt aus einer Krebstherapie zurück. Also ob der nochmal als Profi jetzt gegen den Ball tritt und länger gegen den Ball tritt, müssen wir mal gucken. Was ja auch gar kein Vorwurf ist, weil so eine Krebstherapie, die ist wirklich hart. Und andererseits muss man natürlich auch sagen, vielleicht war ja auch Taske jetzt nicht so wirklich hundertprozentig fit.
Wie hast du es gesehen, Florian?
Ja, ich denke, da kommt auch noch hinzu, dass Malone ja eben dann auch, wenn wir in der Verteidigung gewesen wären oder gewesen sind beim Eckball gegen uns, ist er natürlich auch nochmal ein Verteidiger mehr, der sich damit mit seiner Zweikampfstärke und seiner Kopfballstärke dann hinten helfen kann. Aber ein bisschen verwundert mich das schon, weil ich jetzt, ich bin nicht der größte Taschi-Freund, das kann ich hier ganz ehrlich sagen, aber gegen Aachen hat er zumindest die paar Minuten, die er drin war, er hat auch die gute Chance von Yannick Ehlers mit einem tollen Pass vorbereitet. Der hat ja gewisse Anlagen durchaus.
Klar.
Also deswegen verwundert mich das schon ein bisschen. Aber vielleicht war er, wie gesagt, auch nicht fit. Es geht ja auch gerade so insgesamt auch Erkältungen oder andere Magen-Darm-Krankheiten um. Vielleicht ist da was gewesen, was wir nicht wissen und dann hat man sich für Malone entschieden. Der ja auch immerhin zwei Spiele auf der Tribüne gesessen hat.
Ich fand auch interessant, Weinhauer wurde früh wieder eingewechselt, auch eher unauffällig wahrscheinlich am Ende. Es wurde generell in der 70. Minute dann schon das zweite und dritte Mal gewechselt, was ja auch dann für Hertha schon relativ früh war. Und ich glaube aber am Ende, hatten wir ja schon gesagt, es ist ein gerechtes 2:2 und damit können wir auch sehr zufrieden sein. Ich würde noch ganz kurz darauf die Bilanz der ersten 10 Spiele reingehen, weil es ist ja so ein bisschen jetzt die erste Hälfte der Hinrunde vorbei oder die Periode, wie man es in den Niederlanden nennen würde. 10 Spiele, 17. Platz, 3 Siege, 2 Unentschieden, 5 Niederlagen, 2:16 Tore. Wir haben also knapp 11 Punkte aus 10 Spielen, was im Schnitt auf die Saison gerechnet 42 Punkte wären. Florian, damit kann man zufrieden sein insgesamt?
Ja, also wenn man es mal sich genau anguckt, haben wir ja auch nicht das leichteste Auftaktprogramm gehabt, Stand jetzt. Also von den jetzt ersten 7 haben wir 5 Mannschaften schon gespielt. Davon 3 waren es, 4-mal auswärts, ne? Dreimal auswärts. Essen und Viktoria Köln waren ja zu Hause. Dementsprechend haben wir da keine Punkte oder wenig Punkte geholt und unsere Punkte haben wir dann gegen die Mannschaften geholt, die hinter uns stehen oder so in unserer Tabellenregion sind. Von daher ist das schon okay, aber ich muss sagen, dass auch gegen Osnabrück oder gerade gegen Cottbus war ja doch eigentlich mehr drin. Und wenn man jetzt aber wieder abwägt gegen Alemannia, muss jetzt nicht gewinnen, es ist okay.
Kannst du dich da anschließen, Tobias?
Naja, jein. Also gegen Rostock hätte man schon noch mehr punkten können.
Gegen Ulm auch?
Naja,
gegen Ulm hat man auch dumm verloren.
Ja, gegen Ulm natürlich auch. Also ich meine, gegen Cottbus ist das ist uns ja auch irgendwie, der ist uns ja auch der Punkt gestealt worden, sag ich jetzt mal. Also so ein bisschen, also es waren auch unglückliche Schiedsrichterentscheidungen gegen uns. Allerdings müssen wir ehrlicherweise auch sagen, dass in den letzten Spielen auch glückliche Entscheidungen für uns waren.
Ja, ist natürlich wieder das Spielglück so ein bisschen zurück.
Wobei man natürlich trotzdem auch sagen muss, also das ist im Moment kein Kader, der in den Aufstieg mitspielen wird. Also das ist jetzt kein Kader, mit dem wir jetzt in den Aufstieg jetzt mitspielen werden. Also da bräuchten wir jetzt einen richtig guten Lauf und eine richtig gute Performance. Also ich denke halt schon, wir werden eher so auf Platz 10 oder sowas rauskommen.
Dem stimme ich grundsätzlich zu, dass wir nicht vorne um den Aufstieg mitspielen werden. Aber ich habe dann doch nochmal geguckt, wie so die Wahrscheinlichkeiten sind. Ne, da performen wir immer noch unter. Also irgendwie, wir müssten 17 Tore geschossen haben. Wir haben 12 geschossen. Dabei so vergleichswert, Duisburg hat 22 geschossen, die hätten 16 schießen müssen. Also ich glaube eigentlich, es wäre fair gewesen, wenn wir eben noch irgendwie einen Dreier irgendwo mitgenommen hätten oder zwei Unentschieden. Das Rostock-Spiel vielleicht, das du schon genannt hast, aber wir gehören nicht an die Spitze.
Naja, wir haben aber mal diskutiert, ne, als wir das ja der Erfolglosigkeitsserie haben, wir hätten jedes Spiel eigentlich fast gewinnen können. Und so war es ja auch. Also wir waren in keinem Spiel völlig chancenlos, selbst bei den guten Gegnern. Überleg mal, wie schwach zum Beispiel Saarbrücken war. Also es ist insgesamt dann schon ein bisschen ärgerlich, auch wenn man natürlich sagen muss, dass es gut ist, dass wir jetzt die Länderspielpause oder die Sachsen-Pokalpause mit 7 Punkten aus den letzten 3 Spielen erreichen, weil sonst würde der Baum, glaube ich, noch mehr brennen bei uns.
Na, das auf jeden Fall. Also Hertel ist jetzt erstmal so wieder so ein bisschen gesichert. Mhm. Da bin ich mir auch relativ sicher, dass er jetzt wieder sicher ist. Und ich denke, wir werden mit ihm mindestens jetzt mit in die Winterpause gehen.
Ja. Florian, wollen wir mal ganz kurz auf die Spieler gucken. Wer ist denn für dich aus den ersten 10 Spielen, du hattest dir mal angeschaut, wer hat denn die meisten Spielminuten gemacht?
Ja, die meisten Spiele hat Tristan Zobel gemacht. Der hat alle 10 Ligaspiele durchgespielt, also 900 Minuten. Marvin Stefaniak hat auch 10 Ligaspiele gemacht, ist zweimal ausgewechselt worden. Das sind so die, die ganz vorne an der Spitze sind. Und dann kommen ja viele Spieler, die auch gestartet sind oder viele Minuten gesammelt haben. Fallmann hat viele Minuten. Majeczak hat jetzt einige gesammelt. Barilla. Finde, es kristallisiert sich so ein bisschen so eine Stammelf jetzt heraus. Mhm. Und da ist es gut, dass man jetzt nochmal so eine kleine Pause hat, wo man ja so ein bisschen nochmal regenerieren kann, Abläufe nochmal trainieren kann. Und dann hoffen wir, dass noch ein paar von den verletzten Spielern und angeschlagenen Spielern bald noch uns weiter unterstützen können und noch weiter nach vorne schießen.
Und wenn wir jetzt nur mal auf die Neuzugänge schauen, dann sind es wahrscheinlich Zobel und Ullmann, die am meisten gespielt haben, oder?
Ullmann, ja. Und Ehlers hat auch noch 500 Minuten, also auch noch relativ viel gespielt. Malone.
Ja, Tobias, mit wem würdest du denn herausheben? Wer hat sich denn in den letzten 10 Spielen besonders hervorgetan? Sag jetzt nicht Pascal Fallmann.
Nein, also Pascal Fallmann, der ist auch gut. Ich denke, der wird auch konsistent besser. Ullmann hat sich natürlich wirklich hervorgetan, also auch wirklich durch seine klugen Pässe. Zobel, der sich einfach konsequent verbessert hat, der auch mal schwächere Spieler auch mit dabei hatte, aber das ist, glaube ich, total in Ordnung für so einen jungen Spieler. Ja, also ich denke, so ein bisschen im Großen und Ganzen haben sich eigentlich, also wer sich jetzt nicht so hervorgetan hat, um das vielleicht mal auf der Perspektive zu sehen, das ist halt ein Weinhauer, da bin ich auch ehrlich gesagt ein kleines bisschen enttäuscht. Ich denke so ein bisschen, weil ich hatte gedacht, oh, dritte Liga, das kann ich jetzt auch, nachdem ich letzte Saison in der Regionalliga jetzt alles zusammengeschossen habe. Mhm. Aber da ist sicherlich noch ein gewisses Steigerungspotenzial vorhanden, also genau, also so ein bisschen, also es ist so bei den Neuzugängen, ehrlich gesagt, noch so ein bisschen Licht und Schatten.
Einen haben wir jetzt vergessen, Moritz Seifert, natürlich ganz unglücklich, dass er sich direkt verletzt hat, sonst hätte er wahrscheinlich auch durchgespielt.
Ja, auf jeden Fall. Aber er muss sich jetzt einfach jetzt gegen Colin durchsetzen.
Und für mich der Aufsteigende ist ja gerade auch Julian Guttau. Also jetzt, seitdem er in Cottbus getroffen hat, hat er jetzt ja noch zwei nachgelegt, also und hat sich auch ein bisschen in die Startelf jetzt gespielt, oder? Also das ist auch eine aufsteigende Form auf jeden Fall.
Ja, das auf jeden Fall. Also ich denke, was ich auch gar nicht verstehen konnte, dass 1860 den hat gehen lassen.
Naja gut, bei 60 weiß man ja nie, was da so im Hintergrund läuft.
Und was ich sehr positiv finde, er ist anscheinend ja auch mit Marcel Bär befreundet.
Ah ja, das wusste ich gar nicht.
Na, der hat doch unser Guttau-Interview ein bisschen gesprengt. wenn du dich erinnerst.
Ah, okay. Dann schauen wir mal auf die nächsten Spiele. Wir haben jetzt ein Sachsen-Pokalspiel gegen den SV Panisch Borsdorf. Und dazu habe ich ein Interview mit einem Vereinsvertreter geführt, was er jetzt an dieser Stelle hört.
Heute haben wir auch einen besonderen Gast anlässlich des Pokalspiels gegen den SV Panisch Borsdorf 1920, was ja dann auch nächste Woche ansteht. Martin, magst du dich kurz vorstellen?
Ja, hallo. In die Runde oder ein Glück auf, sagt man so schön im Erzgebirge. Ja, mein Name ist Martin Trippke. War über 30 Jahre aktiver Spieler, Trainer, Funktionär beim SV Panisch Borsdorf. Habe ganz klassisch im Nachwuchs damals mit 5 Jahren mein erstes Spiel gemacht, habe alle Nachwuchsmannschaften durchlaufen. Ja, bin dann nach der A-Jugend in die erste Mannschaft gekommen und nach ein paar Jahren dann sogar Mannschaftskapitän geworden, habe die Mannschaft dann ja knapp 10 Jahre als Kapitän aufs Feld geführt, bis mich dann 2020 eine schwere Knieverletzung quasi so meine Karriere abrupt beendet hat. Dann kam noch Corona dazu, sozusagen musste ich meine Karriere dann beenden. Hatte schon parallel immer zu meiner Spielerkarriere auch im Nachwuchs Trainer gemacht, habe quasi meine Jungs von der F bis zur A hochgezogen. Bin dann nochmal für 1-2 Jahre mit in das Trainerteam der ersten Mannschaft eingestiegen, bis halt vor 2 Jahren, also beziehungsweise bis letztes Jahr im Sommer. Dort bin ich dann aus privaten Gründen ins Erzgebirge gezogen. Somit kommt jetzt quasi auch der Bezug zu unserem kommenden Gegner, zu Erzgebirge Aue. Seit August letzten Jahres in Schönheide, das ist ja unweit von Aue entfernt, 20 Autominuten.
Und ja, auf jeden Fall auch sehr bekannt.
Genau, ja, in Schönheide wird ja auch Fußball gespielt, aber ich denke ja, durch Eishockey ist Schönheide mehr bekannt. Ja, und zu Aue wurde jetzt noch der Bezug hergestellt, ja, unser Sohn ist im Juni in Aue geboren. Ganz frisch, 3 Monate alt und ja, das so zu meiner
Frage. Vielleicht fangen wir direkt mit der sportlichen Frage an. Wie ist denn aktuell so die Saison für Pabo verlaufen? Also was erwartet uns da sportlich bei dem Duell?
Ich denke schon, ein spannender Gegner für Aue. Es ist zwar trotzdem das Duell 3. Liga gegen 7. Liga. Man spricht ja so schön von David gegen Goliath. Aue ist ja so ein bisschen das Bayern München vom Sachsenpokal, sagt man so schön. Aber Panisch ist ganz gut in die Sachsenklasse gestartet. Nach 6 Spielen steht man auf Platz 4 mit 11 Punkten. Ja, ist zu Hause noch ungeschlagen. Hat auch im Sachsenpokal ja in der ersten Runde für eine kleine Überraschung gesorgt. Hat den höherklassigen SSV Markranstädt geschlagen. In der zweiten Runde relativ souverän. 3-0 gegen den SV Ballewitz war es. Genau. Ja. Also ich glaube, rund um Panisch ist man aktuell mit der sportlichen Situation zufrieden und man fiebert ja dem Spiel nächste Woche auf jeden Fall entgegen.
Und auf wen müssen wir da sportlich besonders achten bei euch?
Ja, also ich kenne die Mannschaft ja noch recht gut. Ich war ja bis letztes Jahr noch Trainer. Aus Trainersicht will man jetzt wahrscheinlich nicht so viel verraten, was die Spieler betrifft. Es ist eine junge, talentierte Mannschaft. Viele ganz junge Spieler. Vor der Saison wurde auch nochmal so ein kleiner Umbruch gemacht. Ich glaube, 7, 8 Spieler haben die Mannschaft verlassen, in Richtung manchmal zweite Mannschaft auch Abgänge, aber es sind halt auch wieder junge Leute dazugekommen. Die Mannschaft ja, ist sehr homogen, hat sich jetzt für mich in der Breite ein bisschen entwickelt. So hat man vor 2, 3 Jahren immer noch das Problem, wenn mal 2, 3 Stammkräfte gefehlt haben. Das hat man dann auch sofort gemerkt, das ist jetzt nicht mehr der Fall. Also, ich glaube, dieses Trainerteam um Thomas Wedemann hat ja einen Kader von 18 Spielern, die jederzeit in die Startelf gehören. Und jetzt ein besonders hervorzuheben, mag ich mir jetzt nicht annehmen. Dafür habe ich die Mannschaft auch, muss ich ehrlich sagen, diese Saison noch nicht einmal gesehen. Sprich, das Spiel nächste Woche wird auch mein erstes Spiel für die neue Saison sein. Von daher würde ich jetzt kein Spieler hervorheben.
Dann frage ich dich mal direkt, auf wen freust du dich denn bei Aue besonders?
Ja, man könnte jetzt klassisch Martin Melle wahrscheinlich nehmen, den jeder kennt. Ich glaube aber, dass er wahrscheinlich auch im Pokal nicht spielen wird.
Er spielt im Pokal aktuell nicht, genau.
Genau. Mir fällt jetzt spontan der Ryan Malone ein. Platz in Parnitz kennen. Er hat schon mal gegen uns gespielt. Und zwar war das, wenn ich mich recht erinnere, 2017 zum Ortsjubiläum, 750 Jahre Wurstdorf. Ich persönlich noch mitgespielt, haben wir gegen Lok Leipzig gespielt. Und da hat der Ryan Malone gespielt und er ist mir ja noch in Erinnerung mit diesen langen, weiten Einwürfen. Ich glaube, die sind jetzt auch in Aue eine kleine Waffe.
Genau.
Ja. Ryan Malone, genau, das wäre so der Spieler, auf den man sich wirklich freuen kann.
Bei euch im Verein ist auch die Euphorie ziemlich groß. Die 500 Karten waren ja sofort ausverkauft. Heute gab es nochmal, also wir nehmen jetzt am Donnerstag vor dem Wochenende auf, gab es nochmal einen kleinen Nachschlag. Ist die Euphorie so groß bei euch? Ihr freut euch wahrscheinlich auch wie Bolle, den ranghöchsten Gegner zu bekommen zu haben, oder?
Also auf jeden Fall. Ich glaube, am Tag der Auslösung war das schon ein riesiges Highlight bei uns im Ort. Die 500 Karten am Samstag waren wirklich mit Anpfiff, also 15 Uhr ging das Spiel los, waren nicht von alle vergriffen, also das, mit dem Run hätten wir selbst nicht gerechnet. Man hat jetzt nochmal die Köpfe zusammengesteckt und quasi das Kontingent nochmal erhöht. Ursprünglich waren 1800 Zuschauer zugelassen, wir hatten nur 1500 Karten aber gedruckt. Jetzt wurden halt nochmal ein paar Karten nachgedruckt, sodass quasi die Nachfrage oder die Karten noch haben wollen, auch ihre Karten nächsten Mittwoch noch bekommen. Ich glaube, ab 16 Uhr öffnet bei uns in Panitsch dann nochmal ein kleines Kassenhäuschen, wo sich die Zuschauer, die das Spiel noch sehen wollen, Karten kaufen können, ja.
Und wie ich sehe, ist ja auch der Preis mit 11 Euro ziemlich günstig, nachdem eure Nachbarn eine kleine Kontroverse auch hatten mit dem Preis. Also finde ich gut.
Es ist absolut der Preis, hat jetzt nichts mit der Sache in Taurat zu tun. Wir haben uns auf Social Media so ein kleines Scharmützel erlaubt. Das ist jetzt eher auf der spaßigen Seite in Richtung Taurat mit diesem kleinen Video, was wir da gemacht haben und dem Spruch Feigchen statt Feigchen. Und ja, 11 Euro ist human, bei uns ist jedermann willkommen und ja, lieber jeder ein Bierchen mehr trinken am Ende, bringt uns dann auch.
Ja, ich glaube, es ist auch immer sehr unterschiedlich, was die Vereine für eine Kostenstruktur haben, je nachdem, wie viel Sicherheitspersonal sie brauchen. Also gerade wenn man dann auch an Glauchau denkt, ist ja durch die Nähe zur Zwickau, hatten sie einfach auch die Auflage, dass sie mehr Ordner brauchen. Also das finde ich dann auch teilweise ein bisschen übertrieben, die Kritik. Und man kann auch nicht erwarten, dass alle immer alles ehrenamtlich machen. Ja. Wie ist denn generell die Rivalität zu Taurau? Das ist so ein bisschen auch euer nächster großer Gegner, oder?
Ja, definitiv. Also Taurau, ich ist ja so bestimmt, früher war es, denkt man, deutlich schlimmer in Anführungsstrichen, da war die Rivalität schon ordentlich, Taurau und Panitsch. Heutzutage hat sich das ein bisschen gelegt. Erstens hat man im Pflichtspielbetrieb nicht mehr so oft miteinander zu tun. Die erste Mannschaft von Taurau spielt jetzt jahrelang in der Sachsenliga, wir halt eine tiefer in der Sachsenklasse. Und gerade im Nachwuchs haben wir auch teilweise schon Kooperationen mit Taurau gehabt, also sprich Spielgemeinschaften und viele junge Spieler, die den Sprung in Taurau quasi nicht in die erste Mannschaft schaffen, haben den Weg zu uns gefunden. Also ich würde sagen, vielleicht ein Drittel aus der Mannschaft hat eine Vergangenheit aus Taurau. Von daher haben wir da jetzt nicht so die Probleme mit Taurau. Sicherlich, wenn man sich dann mal in einem Pflichtspiel, ich glaube letztes Jahr oder vor zwei Jahren haben wir in der ersten Runde im Sachsenpokal gegen Taurau gespielt, ja, dann ist es auf dem Platz schon mal ein Derby, wie man sich so schön vorstellt. Aber außerhalb vom Platz ist eher ein Zusammenwirken, genau.
Dann habe ich noch eine abschließende Frage. Was ist denn dein Tipp zum Spiel?
Ich habe es jetzt, viele haben mich schon gefragt, gerade die Nichten von meiner Freundin, die spielen auch bei Aue, bei den D-Mädchen, die sagen, ja, Panitsch wird keine Chance haben. Es ist halt realistisch, wenn Dritte gegen Siebte Liga spielt. Ich sage mal, eins von 100 Spielen wird der Panitsch vielleicht gewinnen. Vielleicht ist es das eine Spiel. Ich sage jetzt einfach mal 7-6 nach Elfmeterschießen für Pabo. Und ja, wir sind in der vierten Runde.
Sehr gut, dann wünsche ich euch ein schönes Spiel. Danke für deine Zeit.
Ja, sehr gern und ja, bis nächsten Samstag, ne?
Glück auf.
Ja, das waren doch einige interessante Einblicke. Mir ist auf jeden Fall hängen geblieben, dass Martin so seine ganze Karriere auch bei Panisch Borstow dann verbracht hat, von der Jugend bis zum Trainerteam und der auch Kapitän war. Interessant auf jeden Fall auch seine persönliche Beziehung zu Aue und zum Erzgebirge generell, wo er dann ja auch vor 2 Jahren hingezogen ist. Und ich glaube, wir können uns da auch auf ein spannendes Spiel freuen, oder, Tobias?
Ja, auf jeden Fall. Also erstmal für mich positiv ist, dass es nicht immer ganz so weit weg von Leipzig ist, in einem Ort, was ich glaube ich im letzten Jahr ja schon erzählt hatte, mit dem ich ja auch eine Verbindung ja auch habe. Und ich ja auch total gespannt bin und ich auch denke, dass der Verein sich richtig ins Zeug legen wird, dass es auch eine richtig gute Veranstaltung wird.
Ja, das absolut. Und ich bin ja auch ein bisschen amüsiert über die Kontroverse zwischen Taucher und Panisch Borstow, dass sich doch der Präsident jetzt nochmal zu Wort gemeldet hat von Taucher und meint, dass das alles gar nicht geht und er sonst auch gekommen wäre. Oder Florian, das ist für mich so ein bisschen eine Dorfposse, oder?
Ja, so Lokalpatriotismus. Der eine Verein muss den anderen ausstechen, irgendwie mit irgendwelchen ja Witzen oder Argumenten. Und ich glaube, da sollte man eigentlich drüber stehen, aber es gehört halt dazu. Und die paar Bros haben es halt sehr gut aufgenommen und mit diesem Spruch, wie war es,
Feilchen statt Falschen.
Feilchen statt Falschen. Haben sie natürlich den Nagel auf den Kopf getroffen.
Ja, absolut.
Und sie lassen die Melkkuh im Stall.
Ja. Das ist ja auch noch die Anspielung, dass das die Vereinsadresse von der SG Taucher ist, da oben auf dem Stall. Aber das sind wieder so die Details. Ja, schauen wir mal auf das Spiel. Und du bist ja auch vor Ort für uns, Tobias. Sehr schön.
Genau. Ich werde vor Ort sein und ich werde sozusagen wieder sozusagen ein paar Interviews dort machen und ich bin gespannt, was mich da in Panisch Borstow erwarten wird.
Gut, dann spielen wir schon am Freitag danach gegen den Waldhof Mannheim, Florian. Und das ist in den Sommerferien, das ist in den Herbstferien. Meinst du, das hat noch einen großen Einfluss auf die Zuschauerzahl?
Freitagabend ist natürlich auch schon immer nicht so günstig. Ich denke schon, dass es einen Einfluss haben wird, leichten.
Aber vielleicht auch positiv, dass man vorbeikommt, oder?
Wir werden sehen. Also ich meine, die Zuschauerzahlen waren jetzt in den letzten Heimspielen eigentlich gut, 10.000, 8.000 jetzt am Sonntag. Der Waldhof wird auf jeden Fall auch eine ganz gute Menge an Fans mitbringen. Ja, und vielleicht nach den letzten Erfolgen werden dann auch ein paar mehr Zuschauer nochmal einfach spontan sich entscheiden, auch zum Spiel zu kommen.
Der Waldhof mit einer durchwachsenen Form, letzten 10 Spiele 4 Siege. 5 Niederlagen, ein Unentschieden. Man hat jetzt gegen Osnabrück 1-4 verloren. Aber ich glaube, fast allen Leuten wird das 6-1 gegen Essen irgendwie im Kopf sein, oder, Tobias?
Man kann die im Moment einfach schlecht einschätzen. Also ich meine, wenn ich mir jetzt so den Kader angucke, zum Beispiel, da spielt ja auch ein gewisser Aranatet Ferrati, der bei uns in Aue nur als Ferrari bezeichnet wurde. Oder einen Terence Boyd, einen Felix Lohkämper. Also die haben ja eigentlich auch keinen schlechten Kader jetzt auch zusammen. Also man muss es mal gucken und ich denke, wir sahen ja auch, glaube ich, gegen Mannheim sahen wir eigentlich selten gut aus. Also gerade wenn ich mir jetzt so den Direktvergleich angucke, haben wir da ja, glaube ich, fast immer verloren, wenn ich mich jetzt gucke. Also hier, letzte Saison gab es da 0-1 zu Hause, 3-1 auswärts. Dann 2023/24 haben wir da mal gewonnen. Haben wir davor im Heimspiel da ziemlich auf die Nuss gekriegt. Also
es ist eine durchwachsene Bilanz.
Ja, es ist ziemlich durchwachsen, muss ich sagen. Da würde ich jetzt sagen, das wird jetzt definitiv kein Selbstläufer werden.
Aber Florian, Sie haben einen super spannenden Coach.
Ja, sie haben Lükholz, Luxemburger, nach dem 3. Spieltag gekommen. Mhm. Da gab es ja auch noch diese komische Posse, dass man mit dem Trainer davor noch verlängert hat und der dann irgendwie Spieler, die er selbst verpflichtet hat, auf die Bank gesetzt hat. Also es war alles ganz undurchsichtig da. Und er ist zuvor luxemburgischer Nationaltrainer gewesen, also bis jetzt Nationaltrainer und dort halt eine Mannschaft trainiert als Spielertrainer. Ganz anderer Ansatz auf jeden Fall.
Das muss man sich mal reinziehen. Dominik Glagowa war genau 4 Monate da. Und dann schmeißen die den raus. Also beim Waldhof scheint ja auch das Geld relativ locker zu sitzen.
Ja gut, also wahrscheinlich ja. Ich meine, so ein Terence Boyd spielt da auch nicht irgendwie für einen Apfel und ein Ei. Ja. Und Rico Bernatelli, der ja auch da ist. Aber es ist irgendwie eine Mannschaft, die ich ganz schwer fassen kann, weil es ein paar Namen gibt, die mir was sagen, wo ich denke, ja, die können was. Aber auch dann wieder so, die mir gar nichts sagen. Und gerade dieser Trainer ist halt eine spannende Personalie, weil ich glaube, dass der schon was kann, aber Vereinsfußball ist natürlich immer noch was anderes als Nationalmannschaftsfußball und die Punkte sprechen jetzt bis jetzt noch nicht für ihn.
Ja, was denkst du denn, Tobias, wie endet das Spiel?
Ich sage, das wird ein Unentschieden werden.
Alles klar. Dann würde ich auch sagen, wir haben wieder eine gute Stunde um. Habt ihr noch Themen?
Ja, ich würde noch kurz, fiel mir noch ein, aufs Aachen-Spiel noch was sagen wollen.
Ja.
Das, was nach dem Spiel passiert ist, das haben ja sicherlich alle mitbekommen. Da wurde ja ein Bus der BSG Wismut Aue und ein Auto von normalen Fans, die da am Dienstag sich auf dem Weg nach Aachen gemacht hatten, angegriffen und zerstört. Und das ist schon eine ziemlich üble Geschichte, wenn man da eben Sachbeschädigung betreibt und Menschen, also die Autos waren scheinbar bis dem Totalschaden. Das ist schon echt heftig.
Ja, und es muss ja auch die erste Kreuzung hinterm Stadion direkt gewesen sein. Also das war ja nicht mal irgendwo auf dem Parkplatz oder so. Also das war ja wirklich im Hellicht und Wahnsinn auch. Und ich finde es krass, dass schon so viel gesammelt wurde bei GoFundMe. Wer da noch mitmachen kann, kann da sicherlich auch noch was spenden. Aue für Aue heißt die Aktion. Können wir auch gerne mal in die Shownotes verlinken. Es sind aktuell knapp 19.000 Euro. Ich finde auch sehr cool, dass von unserer Mannschaft auch Martin Mennel und Erik Majczak, glaube ich, wenn ich es richtig gesehen habe, und Marvin Stefaniak gespendet haben. Also super. Und habt ihr mitbekommen, Helge Leonhardt hat der BSG Wismut Aue direkt irgendwie ein neues Auto zur Verfügung gestellt.
Ja, genau.
Ja, das habe ich auch mitbekommen.
Mir ist übrigens doch noch ein Thema gerade eingefallen. Es ist ja heute der 6.10.2025. Welche Auer Vereinslegende hat heute Geburtstag?
Ah ja, Gerdi Leitzuri.
Gerdi Leitzuri. Ich wäre ja gern mal in deiner Pizzeria essen gegangen. Habe mir das immer vorgenommen, aber ich hab's leider nicht geschafft.
Ja, das müssen wir ändern.
Gerdi Leitzuri, ein super Typ, hat richtig was für die Wismut geleistet und tatsächlich war der am gestern bei dem Magenta ja neben Schubidice, der in der Halbzeit zum Interview war, auch ein, zweimal zu sehen. Und dann hatte ich irgendwie die Verbindung dazu, dass das 2-1 von Julian Guttau auch so ein Schuss war, den ich sowohl Skerdi Lazzuri mit dem rechten Fuß, aber auch Schubidice mit dem linken Fuß dann von der anderen Seite durchaus zugetraut hätte. Mhm. Das waren auch solche Schlitzuhre.
Ja.
Absolut. Ist doch schön, wenn man so Vereinslegenden hat.
Genau. Und Skerdi Lazzuri ist mir immer dadurch im Gedächtnis geblieben, dass er mal einen Kung-Fu-Tritt abbekommen hat. Von einem Cottbuser Spieler.
Nein, also ja, genau. Aber für mich ist unvergessen dieses Solo dann im Spiel gegen Bochum 2012, wo er uns da quasi alleine zum Klassenerhalt schießt. Das war Wahnsinn. Und danach, das Jahr war das ja noch mit Hochscheid, Sandhausen. Und das waren ja wirklich so die krassen Jahre einfach, wo man nach dem Wiederaufstieg in die zweite Liga sich dann immer so ganz kurz vor Schluss dann noch gerettet hat.
Definitiv eine tolle Vereinslegende und absolut großartig.
Herzlichen Glückwunsch von unserer Seite natürlich.
Natürlich, herzlichen Glückwunsch, Stück auf.
In diesem Sinne, macht's gut, bleibt uns gewogen, empfehlt uns weiter, geht alle zum Sachsenpokal und wir sehen uns.
Ciao, ciao.
Tschüss.